Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte natürlich auch ganz herzlich nochmal, obwohl Elena das glaube ich auch schon getan hat, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich glaube, sie hat schon von unserer Gemeinde gegrüßt in Erlangen, aber ich möchte euch natürlich auch nochmal ganz herzlich grüßen. Und ich möchte meine heutige Predigt mit einer Frage beginnen. Und jetzt müsst ihr mitmachen. Müsst mir nämlich mal sagen, wer von euch mag Geschenke? Also Ehrlichkeit im Gottesdienst, ja? Sind wir alle dafür? Ja, okay. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt gerade nicht gemeldet haben, also schaut mal einfach rechts oder links, diejenigen, die sich jetzt gerade nicht gemeldet haben, braucht ihr vielleicht beim nächsten Geburtstag gar nichts mehr zu schenken. Also, kommt schon. Ich denke, wir alle mögen Geschenke, oder? Es kommt aufs Geschenk an natürlich. Die weißen Socken zum fünften Mal. Vielleicht nicht, aber. So, das Geschenk, das wir gerne haben wollen, darauf freuen wir uns schon, wenn es was Großes ist in unseren Augen, in unserer Vorstellung. Und ja, bei mir ist es demnächst auch schon wieder soweit. Meine Frau hat mich gestern gefragt: Na, Oliver, was möchtest du denn gerne zum Geburtstag geschenkt bekommen? Und ich habe mir gedacht: Ah, gut, dass du fragst. Ich überlege mir mal was Schönes. Naja, und ich habe gehört, es gibt auch hier einen Geburtstag heute. Ja, das habe ich natürlich, das weiß ich natürlich. War ja damals mit dabei, 2008 bei der Gemeindegründung. Und ich weiß, dass die Gemeinde heute den 10-jährigen Geburtstag feiert. Und da freue ich mich natürlich, da freuen wir in Erlangen uns. Und wir werden auch sicherlich heute im Gottesdienst nochmal dafür danken. Und typischerweise, wenn jemand Geburtstag hat, dann bringt man ein Geschenk mit, oder? Naja, also, ich habe euch jetzt keine Blumen mitgebracht, nicht mal eine Karte, nicht mal eins von diesen T-Shirts, auf denen steht, also alles, was weiß ich, mein Freund ist in Paris gewesen, alles, was er mir mitgebracht hat, ist dieses T-Shirt. Nicht mal sowas. Aber ich habe euch ein anderes Geschenk mitgebracht und das habt ihr vorhin schon gehört. In Form des Predigttextes, der gerade eben so wunderbar vorgelesen wurde. Mal gerade schauen, ob die Technik so funktioniert wie. Ah ja, gut, ich das möchte. Das ist das Geschenk für euch. Die Segnungen, die wir haben in unserem Herrn Jesus Christus. Ich denke, es ist so leicht zu vergessen, wie reich wir gesegnet sind, wie reich wir beschenkt sind. Wir können es gerne als Geschenke bezeichnen. Und wir vergessen vielleicht auch dankbar dafür zu sein. Und darum geht es heute in meinem Predigttext. Ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor. Es sind die Verse 3 bis 14 im Epheserbrief im Kapitel 1. Wunderbare Worte unseres Herrn. Wunderbare Worte, die er durch Paulus gesprochen hat. Die Grundlage des gesamten Epheserbriefes, könnte man sagen, ist die Tatsache, dass wir diese Segnungen bzw. eben diese Geschenke in Christus, in unserem Herrn Jesus Christus erhalten. Um ihn geht es hier. Er steht absolut im Zentrum dieses Abschnitts und ich denke des ganzen Epheserbriefes. Und da es ja um Geschenke geht, möchte ich mit der Frage beginnen: Wie viel bekomme ich denn eigentlich geschenkt? Ich habe das dann als Predigtgliederungspunkt ein bisschen anders aufgeschrieben. Was ist das Ausmaß unserer Segnung? Aber im Grunde genommen ist das genau die Frage. Ja, wie viel kriege ich denn eigentlich? Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Als Paulus diesen Brief schrieb, befand er sich unter Hausarrest. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Er ist unter Hausarrest, vielleicht angekettet an einen römischen Soldaten. Und das Einzige, was er im Sinn hat, ist, freizukommen den Eindruck, den wir erhalten, ist, das Einzige, was er im Sinn hat, ist, das Evangelium weiterzugeben. Anderen von Jesus Christus zu erzählen und die Gemeinden zu ermutigen. Unfassbar. Paulus. Und wie muss das für die Gläubigen in Ephesus oder auch in Philippi gewesen sein? Stellt euch jetzt einfach mal vor, jemand aus eurer Gemeinde dient dem Herrn irgendwo im Ausland, vielleicht in einem islamischen Land. Und dort wurde er verhaftet und unter Hausarrest gesetzt. Ihr betet für ihn, aber ihr wisst nicht, wie es ihm geht, ob er leidet. Und plötzlich erhaltet ihr einen Brief von ihm. Und in diesem Brief schreibt er nicht über sein Leid und die Probleme, die schwierige Situation, in der er sich befindet, sondern er schreibt von Dankbarkeit und Freude im Herrn. Wie ist das für euch? Wie hört ihr das? Wie hört ihr so eine Botschaft von jemandem, von dem ihr wisst, dass er in einer schwierigen Situation ist, dass er wahrscheinlich auch leidet? Wie würde dich das ansprechen? Wie würde dich das vielleicht bewegen? Wie würdest du das hören, diese Botschaft über Freude und Dankbarkeit? Ich denke, an diesem Punkt wird es absolut klar, dass Dankbarkeit primär eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Es hat also vor allem mit unseren Gedanken zu tun und nicht primär mit unseren Gefühlen. Es ist eine Entscheidung. Aber zurück zum Text. Nach der üblichen Grußformel beginnt Paulus gleich mit einem Lob für Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum beginnt er so? Weil er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das sind ganz typisch Paulus gleich mehrere Aspekte in nur einem Satz. Zum einen geht es hier um geistliche Segnungen in der Himmelswelt. Das sind also keine materiellen Versprechen, keine materiellen Geschenke. Und wir sehen hier auch, dass Gott uns nicht nur ein paar geistliche Segnungen gibt, sondern er segnet uns mit jeder geistlichen Segnung. Das ist alles, was wir benötigen. Alles, was wir je benötigen werden, um ein geistliches Leben zu führen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denken wir vielleicht, wenn ich nur mehr Frieden hätte, dann könnte ich dem Herrn Jesus Christus wirklich folgen und im Glauben wachsen. Wenn ich nur eine tiefere geistliche Erkenntnis hätte, wenn ich 5 TTZ-Kurse besucht hätte oder 10, wenn ich mehr so wäre wie er oder wie sie, wenn meine Umstände anders wären, nicht so schwierig, wie sie das sind, wenn mein Ehemann geistlicher wäre, wenn meine Frau nicht mehr so schwierig werde, mich mehr unterstützen würde, wenn meine Kinder einfacher wären und so weiter und so fort. All diese Dinge, die wir uns vorstellen. Ja. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Aber ihr Lieben, die Tatsache ist, dass wir als Kinder Gottes, als seine Nachfolger, Nachfolger des Herrn, bereits jetzt mit jeder, das heißt mit allen, mit jeder geistlichen Segnung gesegnet sind. Mehr gibt es nicht. Aber ihr Lieben, mehr brauchen wir auch nicht. Keiner von uns braucht mehr als das, was Jesus Christus uns bereits gegeben hat. Wir haben schon alles. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir diese geistlichen Segnungen in unserem Leben auch im Glauben anwenden, im Herrn. Das können wir tun, indem wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie sehr er uns gesegnet hat, so wie wir das heute Morgen tun. Einfach mal wieder daran erinnern oder den Bruder oder die Schwester daran erinnern. Schau mal, in deiner schwierigen Situation, so viel hat der Herr dir gegeben, so viel hat er dir geschenkt, auch wenn die Situation schwierig ist, ich verstehe das. Aber wir haben so viel in unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind so reich beschenkt. Wir sollen uns selber daran erinnern, immer wieder. Und wir sollen unsere Geschwister daran erinnern, uns einander damit ermutigen. Gut, was sind also Beispiele von Geschenken, die wir bekommen? Ich möchte wissen, was ich bekomme. Vers 4. Und wie er uns in ihm auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Gott hat uns in Jesus Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Über die Lehre der Auserwählung wurde und wird viel diskutiert, aber ich denke, das geht Paulus gar nicht hier um diesen theologischen Streit. Er möchte uns einfach nur sagen, dass wir schon vor Erschaffung der Welt, in der Ewigkeit, von Gott auserwählt wurden. Und zwar aufgrund seines souveränen Willens. Wozu? Vers 4. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Wenn heilig sozusagen der innere Aspekt ist, dann ist tadellos der äußere Aspekt, wie wir uns verhalten. Heilig und tadellos. In einem Kommentar heißt es so, heilig und tadellos bezeichnet somit sowohl den Zweck als auch das Ergebnis von Gottes Erwählung derer, die gerettet werden sollen. Also den Zweck und das Ergebnis unserer Errettung. Gut, aber dann stelle ich mir die Frage und du vielleicht auch, aber warum erfahre ich das nicht mehr in meinem Leben? Warum erfahre ich nicht mehr die Heiligkeit und Tadellosigkeit oder Freude auch? Warum erfahre ich das nicht mehr? Warum ist mein Erlebnis so anders als das, was Paulus hier beschreibt? Heilig und tadellos und voller Freude. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir nicht mehr realisieren und öfters realisieren, wie unglaublich, wie unfassbar wir beschenkt sind in Jesus Christus. Und ich habe versucht, mir das vorzustellen und habe an ganz reiche Menschen gedacht, an Milliardäre, die alles geerbt haben. Und ich habe euch mal, also es gibt so ein Ranking von Milliardären auf der Welt und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Diesen Herrn werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, das ist tatsächlich der reichste Mann der Welt, Carlos Slim Helo, ein Mexikaner. Den nächsten könnte man vielleicht kennen, wenn man sich ein bisschen mit Aktien auskennt, Warren Buffett, Amerikaner. Und diesen Herrn, den kennen wahrscheinlich die meisten von uns, der gute Bill Gates. Alles Milliardäre, die Top 3 Menschen auf dieser Welt, unfassbar finanziell beschenkt, Milliardäre. Also nehmen wir uns nur mal vor oder stellen wir uns vor, wir sind so jemand. Ein Milliardär, unfassbar beschenkt und leben aber so. Leben wie ein Obdachloser. Und ein ganz klein wenig ist das genauso, wie das bei uns auch ist. Wir sind eigentlich geistlich gesehen, geistlich beschenkte Milliardäre. Aber manchmal oder viel zu oft leben wir so, trotz der Tatsache, dass wir so reich beschenkt sind. Wir sind so reich gesegnet, so reich beschenkt in ihm, in unserem Herrn Jesus Christus. Und die Tatsache, dass wir das mehr und mehr realisieren, wird unser geistliches Leben in der Nachfolge deutlich prägen. Aber schauen wir uns als nächstes die Grundlage unserer Segnungen an. Die Grundlage unserer Segnung. Und ich habe das so gesagt: Wieso bekomme ich eigentlich was geschenkt? Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Die erste Grundlage, die Paulus uns hier nennt, ist unsere Vorherbestimmung. Das Wort ist eine direkte Übersetzung des griechischen Wortes und die Betonung liegt auf vorher. Wir sind vorher bestimmt. Und wozu hat Gott uns vorher bestimmt? Die Antwort sehen wir in demselben Vers. Zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Das Wort, das im Griechischen hier steht, ist eigentlich das Wort Adoption als Sohn. Adoption als Sohn, ein ganz juristischer Begriff. Nun war die Adoption nicht unbedingt eine jüdische Tradition, sondern vielmehr eine römische Tradition. Das war sehr populär unter den Römern. Vielleicht könnt ihr euch auch an die eine oder andere historische Figur erinnern. Also Brutus zum Beispiel war Adoptivsohn von Julius Caesar. Nach römischem Recht lag eine Adoption dann vor, wenn jemand einen erwachsenen Mann als Sohn, als seinen Sohn annahm. Dabei erhielt der Adoptivsohn dieselbe bevorzugte, privilegierte Stellung wie der eigentliche leibliche Sohn. Also genauso wie der leibliche Sohn war der Adoptivsohn mit allen Rechten. Und genau dazu hat unser Vater im Himmel uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft. Adoptivkinder Gottes zu sein, seine Adoptivkinder mit allen Privilegien. Und er tat das durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, Vers 5. Was für eine unfassbare Segnung, was für ein wunderbares Geschenk. Und er tat das, Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott hat uns auserwählt, um seine große Gnade zu beweisen, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und auch hier sehen wir wieder, Jesus Christus steht im Mittelpunkt, ganz deutlich im Zentrum. Hier heißt es, begnadigt in dem Geliebten. Aber es gibt noch weitere Segnungen, die wir aufgrund unserer Adoption erhalten. Vers 7, ganz wichtig, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, in Jesus Christus haben wir auch die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden. Das Wort Erlösung, Apollotrosis, bedeutet eigentlich volle Erlösung. Es hat noch eine Vorsilbe und bedeutet die komplette, volle Erlösung. Das ist eigentlich, also dieses Wort war eigentlich ein Ausdruck, der auf Sklavenmärkten verwendet wurde in der damaligen Zeit, in der Antike. Und es hatte damit zu tun, einen Sklaven auszulösen, ihn sozusagen von der Sklaverei zu erlösen, wobei er wurde dann ausgelöst und wurde dann, hatte dann einen anderen Herrn. Für uns bedeutet das, dass wir alle Sklave der Sünde waren. Aber durch die Adoption als Söhne hat Gott uns freigekauft. Wir sind nicht länger Sklaven, sondern wir sind Freie. Und so sollen wir auch als Nachfolger des Herrn leben, als Freie. Und auch da wieder immer diese Diskrepanz zwischen unserer Erfahrung und dem, was Gottes Wort sagt. Und es hat damit zu tun, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir sind tatsächlich Freie. Wir sind in der Lage, uns frei zu entscheiden. Jedes Mal, und das ist einfach die Realität, in der wir leben als Nachfolger, jedes Mal, wenn ich mich für die Sünde entscheide, es ist meine freie Entscheidung. Letztendlich die freie Entscheidung, dem Herrn ungehorsam zu sein. In diesem Kampf, in diesem Spannungsfeld stehen wir alle. Wenn wir denn seine Kinder sind, wenn wir tatsächlich Adoptivkinder unseres Gottes sind durch Jesus Christus. Und das ist natürlich auch eine ganz relevante Frage heute Morgen. In einer Gruppe dieser Größe gibt es vielleicht den einen oder anderen, der diese Erlösung noch gar nicht selber erfahren hat. Der tatsächlich noch nicht Adoptivkind Gottes ist. Die Aufforderung ergeht an uns alle, Jesus Christus aufzunehmen in unserem Leben und dadurch das Recht zu haben, Kind Gottes zu sein, das Recht, das juristische Recht. Johannes 1, Vers 12, schaut's nach. Da heißt es, dass Gott uns das Recht gab, seine Kinder zu sein. Wenn wir denn glauben, durch Glauben werden wir Kinder Gottes, durch Glauben an die Botschaft der Bibel, den Glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, damit wir, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben haben können. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und ihr Lieben, wenn jemand hier ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, trifft die Entscheidung. Das ist das wunderbarste Geschenk, das irgendjemand von uns je bekommen kann. Das Geschenk der Vergebung unserer Sünden. Das Geschenk des ewigen Lebens mit Jesus Christus im Himmel. Vers 8 fügt er noch hinzu, dass er uns die Erlösung und Vergebung reichlich gegeben hat. Also reichlich, über die Maßen. Wir leben nicht nur so vor uns hin, ihr Lieben, sondern wir leben eigentlich im Überfluss. Wir leben im Überfluss. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, mir sieht man das nicht immer an, dass ich im Überfluss lebe. Im Überfluss der Liebe und der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Denkt einfach beim nächsten Mal daran, wenn ihr vielleicht mit sehr trauriger Miene über die Straße geht oder einfach deprimiert seid über die Schwierigkeit eures Lebens. Und ich möchte das nicht minimieren. Ja, mir ist völlig klar, dass es schwierige Lebenssituationen gibt. Aber immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, wie wunderbar wir beschenkt sind. Was für ein Überfluss von Gottes Gnade wir haben. Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Das Geheimnis, das griechische Wort ist Mysterion. Das bezeichnet etwas, das vorher nicht bekannt war und jetzt preisgegeben wurde. Die Frage ist also, was hat Gott uns eigentlich preisgegeben? Was hat er uns gezeigt? Was hat er uns offenbart? Die Antwort ist seinen Willen. Ich lese das in einer anderen Übersetzung, Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Keine ganz einfache Aussage. Aber man könnte es so sagen. Gott hat sich entschieden, uns wissen zu lassen, dass er in ihm, also in Jesus Christus, alle Dinge zur Erfüllung bringen wird. Wann wird das sein? Bei der Erfüllung aller Zeiten, also im tausendjährigen Reich. Und was genau wird Gott dann erfüllen? Nochmal Vers 10. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ich weiß, das klingt jetzt recht geheimnisvoll, aber es geht ja auch um himmlische Dinge, wie Paulus sagt. Gehen wir also ganz langsam an den Vers heran. Was soll hier also zusammengefasst werden? Ja, das ist sehr deutlich, Vers 10, alles soll zusammengefasst werden. Was meint Paulus mit zusammengefasst? Zusammengefasst bedeutet so viel wie wiederherstellen oder zusammenführen. Hier ist mein Vorschlag für das, was Paulus sagen will. Am Ende der Zeit, also im tausendjährigen Reich, wird der Herr Jesus Christus alles nach Gottes Willen wiederherstellen. Und das wird uns allen, jedem Einzelnen von uns, zur Segnung, weil wir einfach dadurch sehen, wie unfassbar mächtig unser Herr Jesus Christus ist. Und wir sehen daran auch, wie treu er ist. Denn es geht ja um sein Volk Israel, wie er das wiederherstellen wird. Er wird sich seinem Volk wieder zuwenden. Und damit sehen wir einfach, wie treu Gott ist, trotz ihres Ungehorsams. Und genauso ist er auch bei dir und mir, wenn wir ungehorsam waren. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gut, und dann die letzte Frage. Hier geht es um die Quelle unserer Segnung. Die Frage ist, wer schenkt mir was? Wer schenkt mir was? In diesen vier Versen sagt Paulus insgesamt 6-mal, dass wir alle geistlichen Segnungen in ihm haben. Ihr wisst, das ist eins der Schlüsselworte in den ersten Kapiteln. In ihm, in unserem Herrn Jesus Christus. Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Warum spricht Paulus hier jetzt nochmal von der Vorherbestimmung? Das hat er doch gerade schon getan. Vers 13 gibt uns die Antwort. Nachdem er in den Versen 11 bis 12 von wir spricht, beginnt der Vers 13 mit in ihm seid auch ihr. Seht ihr das? Erst spricht er von mir und zieht sich selbst mit ein und dann sagt er und ihr. Warum macht er das? Ich denke, nachdem Paulus vorher zu allen Gläubigen gesprochen hat, wendet er sich hier zuerst an die jüdischen Gläubigen und dann in Vers 13 an den Gläubigen aus den Nationen. Musste ich an Römer 1, Vers 16 denken. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann für den Griechen. Die Juden zuerst, natürlich, das waren die ersten Gläubigen im Großen und Ganzen. Und dann den Griechen, den Gläubigen aus den Nationen. Ich denke, wenn wir diese Verse sehen, dann wird auch verständlich, was Paulus in Vers 12 sagt. Das heißt, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Diejenigen, die vorher schon auf Christus gehofft haben, sind die Judenchristen, die ersten Gläubigen. Aber in Vers 11 hatte Paulus ja gesagt, dass sie auch ein Erbteil erlangt haben. Also genauso wie die nicht-jüdischen Christen. Also hat er die jüdischen Christen und die nicht-jüdischen Christen und sagt, beide haben etwas erlangt. Ich denke, dass Paulus hier beide Gruppen in Christus sozusagen auf dieselbe Ebene stellen möchte. Ich weiß nicht, warum er das macht. Vielleicht gab es irgendwelche Konflikte oder zumindest Konfliktpotenziale, möchte dem entgegentreten. Also dann in Vers 13 wendet sich Paulus an die Heidenchristen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ihr Lieben, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, wenn wir Gottes Kinder sind. Früher, ihr wisst das, tat man das mit wichtigen Briefen oder Verträgen, nicht wahr? Dann kam ein großes Siegel drauf, ja, damit dieses eine Urkunde wurde, damit die Wichtigkeit gezeigt wurde, damit man sehen konnte, ob der Brief geöffnet wurde, bevor er ankommt, bevor er genau da ankommt, wo er hin sollte. Ich musste mich an den Punkt erinnern, dass mein Vater mir früher zum Geburtstag auch Geschenke gemacht hat und dann hat er so eine tolle Urkunde gemacht, hat die noch so ein bisschen angesenkt und hat mir dann irgendein Geschenk versprochen auf dieser Urkunde und die hat dann so ein ganz tolles Siegel bekommen. Mein Vater gemacht. Und dann wusste ich, dass ich dieses Geschenk einlösen kann. Es war ein Versprechen, das er mir da gegeben hat. Und die Urkunde und das Siegel war die Versicherung, dass ich dieses Geschenk erhalten würde. Und deswegen ist die Versiegelung, die wir haben im Heiligen Geist, auch so ein unfassbar, unglaubliches, wunderbares biblisches Versprechen. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und niemand kann dieses Siegel brechen. Denn Gott, der Vater, ist derjenige, der versiegelt. Wir sind die Versiegelten in Christus. Und der Heilige Geist, er ist das Siegel. Also die gesamte Gottheit hat sich daran beteiligt. Die ganze Gottheit verbirgt sich für unsere Errettung, für dieses Versprechen, was hier versiegelt wird mit dem Heiligen Geist. Wer will da noch sagen, dass wir unsere Errettung verlieren können, wenn wir versiegelt sind, wenn wir wirklich versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, wenn er das Versprechen ist und wenn Gott derjenige ist, der versiegelt? Paulus sagt uns hier auch, wann die Versiegelung stattfindet. Nochmal Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden. Die Grundlage der Versiegelung ist also das Hören und Glauben des Evangeliums. Mehr braucht es nicht für die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Hören und Glauben. Auch heute Morgen ist genau das Gleiche. Hören und Glauben. Mehr braucht es nicht für die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und mehr braucht es nicht für unsere Errettung. Und die Frage ist, hast du das getan? Hast du gehört und geglaubt? Bist du errettet? Bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt auf die Ewigkeit hin? Vers 14. Der, gemeint ist der Heilige Geist, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich glaube, deutlicher kann man es kaum sagen, oder? Ein Unterpfand. Was ist das? Ein Unterpfand ist die Anzahlung auf den Gesamtbetrag. Das heißt, der Gesamtbetrag steht noch aus, aber er wird bezahlt werden, weil wir einen Unterpfand haben, mit dem sich der Betreffende juristisch vertraglich verpflichtet, den Rest zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bezahlen. Und genau das ist, was Gott gemacht hat durch Jesus Christus. Und deswegen, wenn wir Jesus Christus aufnehmen, haben wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott schenkt uns dieses Recht. Die Grundlage ist Hören und Glauben. Bist du jemand, der immer alles schriftlich braucht? Hier ist es. Hier verbirgt sich Gott sozusagen schriftlich für unsere Errettung. Also ich finde, das ist ein absolut wunderbarer Text. Ein wunderbarer Text. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen. Aber was wir heute unbedingt aus dieser Predigt mitnehmen sollen, ist, wie sehr uns unser Gott in seinem Sohn Jesus Christus gesegnet hat. Was für ein großes Geschenk wir in ihm erhalten haben. Wie sehr wir gesegnet sind mit allen Segnungen, mit jeder Segnung im geistlichen Bereich, in der Himmelswelt. Und deswegen bin ich überzeugt, wenn wir das mehr realisieren, wenn wir mehr realisieren, wie reich wir sind in Jesus Christus und das auch zum Ausdruck bringen, anderen Menschen, unseren Geschwistern, ich denke, dann werden sich viele unserer Probleme von alleine lösen. Oder zumindest werden wir eine andere Perspektive bekommen auf unsere Probleme, auf unsere Schwierigkeiten. Wir werden in der Lage sein, trotzdem Freude im Herrn zu haben, weil wir so reich beschenkt sind. Beten wir zum Abschluss.